Du hörst Süß-Sauer, der China-Podcast. Diesmal nehmen wir dich mit nach Shanghai und verraten dir, warum es die Teufelshauptstadt genannt wird. Wir sprechen über die Menschen, die dort leben und geben dir Tipps für Essen und Sehenswürdigkeiten. All das und noch viel mehr erfährst du, wenn du jetzt weiterhörst.
Ye Shanghai, 你是个不夜城。
Wenn du auch nur Chinesisch verstanden hast, dann bist du hier richtig. Herzlich willkommen zu Süß-Sauer, der China-Podcast. Ich bin Steffen und mit mir am Mikrofon sitzt...
Hallo, ich bin Yang.
So, ich habe ja ganz viel verstanden von dem, was du gerade gesagt hast. Es geht um Shanghai.
Zumindest hast du zweimal Shanghai verstanden.
Richtig.
Das war aus einem Lied aus dem Jahr 1946 von einer super bekannten Sängerin damals, Zhou Xuan. Und da hat sie in dem Satz gesungen, Shanghai in der Nacht, du bist eine nachtlose Stadt.
Ah, also Shanghai, the city that never sleeps.
Circa so.
Ah, sehr gut. Ihr habt schon erraten, wir sprechen heute über Shanghai, denn Timo hat uns geschrieben über Instagram und der ist bald in Shanghai und Suzhou und wollte von uns mal wissen, was wir zu Shanghai zu erzählen haben. Du warst ja auch schon mal in Suzhou, vielleicht kommen wir darauf auch zu sprechen. Aber wir nehmen euch heute mal mit an die Ostküste Chinas, an eine der Städte, die man wahrscheinlich kennt, eine von drei Städten. Wenn man fragt, nennt man eine Stadt in China, kommt ja oft Beijing, Shanghai und Hongkong. Ja, lass uns mal einsteigen. Wir wollen heute sprechen über Klischees, über Essen, auch über Sehenswürdigkeiten. Ich habe hier mein Fotoalbum von meiner Reise mitgebracht und werde gleich mal ein bisschen drinne blättern und in Erinnerung schwelgen. Aber fangen wir doch mal an. Was ist denn Shanghai für eine Stadt?
Was ich zuerst gedacht habe, Shanghai hat einen Spitznamen, Modu. Das Wort zu Modu kommt von einem japanischen Autor in den 30er, also 1920 bis 1930, von dem Autor Muramatsu Sofu. Der hat Shanghai als Modu genannt. Mit Mo meinte er hat von der Stadt modern gespürt. Und auch Mogui gespürt, also modern und Teufel. Deswegen ist eine moderne Stadt, ist eine Metropol und ist auch ein bisschen so eine Teufelstadt, erlaube ich mir sozusagen, so ist Shanghai. Ich finde, da diese Wort, diese Beschreibung nach fast 100 Jahren immer noch benutzt wird, Shanghai ist Modu, hat das schon gewisse Recht.
Woher kommt denn das? Woher kommt der Mordu, der Teufel? Wo hast du das beobachtet?
Teufel, also Mor ist vielleicht, wörtlich ist ja Teufel, aber in China wird eher wahrscheinlich anders als in Deutschland gesehen, weil na, wir sind kein Christen. Deswegen, Teufel ist für uns einfach ein Wesen. Ein Wesen, was man selten sieht. Das ist nicht unbedingt mit Sünden zu tun, sondern einfach ein seltsames Wesen.
Also man sieht in Shanghai Dinge, die man sonst selten sieht? Ist das
genau.
So gemeint?
Also du siehst alles hier, selbst Teufel. Und das ist kein wertendes Wort, sondern für uns ist einfach so seltsames Wesen.
Ah, spannend. Du hast ja gerade schon gesagt, Shanghai ist international. Ist es die internationalste Stadt immer noch in China?
Ich weiß nicht, ob ich das richtig beurteilen kann, aber vom Gefühl her, Shanghai, Hongkong, die sind immer noch die internationalste Städte. Das habe ich tatsächlich gemerkt, als ich in Shanghai war. Ich komme aus Nordchina, ne? Bisher war ich eigentlich nur einmal in Shanghai, 2017, also ne, fast 10 Jahre her. Und zwar dienstlich. Ich habe dort ein bisschen gearbeitet für eine deutsche Firma. Als wir frei hatten, ich war mit einer französischen Freundin, Sonja, in der Stadt, so haben Ausflug gemacht und ich habe versucht, mich ein bisschen zu navigieren und parallel habe ich mit ihr geredet, ne, auf Englisch. Und ein Mann, der neben uns gesessen hat, hat uns auf perfekt Englisch angesprochen, ein Chinese, und meinte, ja, wo wollt ihr denn hin? Und dann habe ich gesagt, wir wollten nach Kongmiao. Und da hat er uns das geklärt, ihr sollt so hin, so hin, so hin gehen. Perfektes Englisch. Dann hatte ich gemerkt, wow, Shanghai ist so international. So eine perfekte englische Aussprache habe ich bis dahin niemals von einem Chinesen gehört. Auf der anderen Seite war ich natürlich ein bisschen beleidigt, weil ich eigentlich ganz stolz auf meine Sprachfähigkeit bin. Ja, aber da habe ich gemerkt, Shanghai ist international. Von einer einzelnen Person habe ich das festgemacht.
Okay, das ist ja eine Stichprobe, sage ich mal. Und ja, du kannst sehr stolz auf deine Sprachfähigkeiten sein. Du, Deutsch ist ja auch zum Beispiel nicht deine Muttersprache. Das machst du ja auch exzellent auf Deutsch. Kommen wir zum ersten Klischee. Ich habe gelesen, dass aus einer nordchinesischen Perspektive, wie du es bist, Menschen in Shanghai nachgesagt wird, dass sie höflicher und zurückhaltender sind als Nordchinesen. Nimmst du das auch so wahr?
Ja, also wir reden über Klischees. Ich habe wirklich selten mit Leuten aus Shanghai zu tun gehabt. Daher, was ich erzähle, ist wirklich auch Klischee, was nicht unbedingt stimmt. Aber mein Eindruck ist ja, die sind nicht laut, aber die nehmen viel Raum, obwohl die leise sind. Mhm. Die haben eine andere Art, wodurch die den Raum wegnehmen. Und wenn die zurückhalten, dann hast du das Gefühl, nicht, dass die positiv zurückhaltend sind, sondern dass die zurückhalten, weil die besser als du sind.
Ah, okay.
Klischee. Verstehst du, was ich meine damit?
Ja, ja. Und ich habe auch gelesen, dass Shanghaiern nachgesagt wird, dass sie individueller sind als Menschen aus anderen Regionen in China. Hast du das auch so wahrgenommen?
Na, ich denke, wir können das mit dieser Teufelstadt ein bisschen verbinden. So, wenn selbst Teufel in der Stadt leben kann, darf jede Person so sein, wie sie ist. Deswegen ist sie individueller.
Also es ist so ein bisschen, wie man sagt, in Deutschland Berlin. Berlin ist individuell, Berlin ist dreckig, Berlin ist laut. Ist das, kann man das auch so sagen? Berlin ist international? Ist so Shanghai das Berlin Chinas?
Vielleicht, aber ich würde auch ein bisschen sagen, das klingt wieder wie ziemlich böse gegen Berlin. Aber Shanghai sendet insgesamt nicht so eine freaky Flair wie Berlin. Was mir eben einfällt, ich habe gesagt, na, Shanghaier sind zurückhaltend auf eine eingebildete Art und Weise. Und wir werden heute noch über Essen sprechen, aber das Essen aus Shanghai oder dieser Küchenstil aus Region Shanghai heißt Benbangcai und das bedeutet lokale Speise. Ich fühle mich schon ein bisschen beleidigt von diesem Namen, weil was soll das? Könnt ihr das nicht als Shanghai-Küche nennen? Warum? Für das ganze Land heißt das lokale Küche ist Shanghai-Küche.
Ah, okay.
Dann sind wir alle anderen Leute nicht lokal, solange wir nicht in Shanghai leben.
Ich merke da schon so einen kleinen Konflikt Nordchinesen versus Shanghaier und Südchinesen raus. Kann das sein?
Nicht unbedingt. Ist eher so.
Dein Gesicht sagt was anderes. Ja.
Ist eher so Dorfkind gegen diese Image reiche Leute.
Okay. Dann, du hast es ja schon jetzt ein paar Mal gesagt, reiche Leute. Menschen aus Shanghai gelten auch als geschäftstüchtig und clever im Umgang mit Geld, ist so ein Stereotyp. Stimmt das? Leben in Shanghai die reichsten Chinesinnen und Chinesen?
Ich habe keine Statistik, ne, was meine Meinung unterstützt, aber klischeemäßig denkt man, die Leute aus Shanghai, die legen viel Wert auf Geld. Also wir sagen schon, insgesamt Chinesen sind sehr materialistisch, aber in Shanghai ist das nochmal mehr vielleicht, Klischee, ne? Und die sind sehr kleinteilig wegen Geld. Selbst Einzelcent oder sowas ist denn wichtig. Klischee, ne? Klischee. Genau, was wir bisher getan haben, ist ja, wir haben über diese Klischee erzählt. Wir haben nicht versucht, diese Klischee zu klären. Kann ich auch nicht, weil ich wirklich sehr wenig Leute aus Shanghai kenne.
Oder schreibt uns gerne bei Instagram china-podcast oder per E-Mail chinapodcast@gmx.de, wenn ihr sagt, diese Klischees stimmen gar nicht oder ihr sagt, da gibt es noch ganz viele mehr Klischees. Schreibt uns gerne mal. Es gibt ja das Sprichwort in Deutschland, Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Genauso wäre das dann ja auch. Also wenn man nicht auf den Cent genau guckt, dann fließt das Geld durch die Hände durch. Aber ich kenne auch einen Südchinesen, der hat mal zu mir gesagt, man muss viel ausgeben, um motiviert zu sein, auch viel Einkommen zu haben. Das fand ich interessanten Gedanken, weil sag mal, in Deutschland wäre das eher anders, dass man sagt, das Geld zusammenhalten, damit man sich mal was gönnen kann. Okay, jetzt habt ihr so ein Gefühl gekriegt, wie ein Nordchinese auf Shanghaier blickt. Ich habe gelesen, dass es auch ein Shanghaier Dialekt gibt. Shanghainese soll da heißen und ist so eine Mischung aus chinesischen Dialekten, Englisch, Französisch, anderen Sprachen. 13 Millionen Menschen sollen diese Sprache ungefähr sprechen. Und ich habe mal ein bisschen was mitgebracht. Vielleicht errätst du ja, was das ist. Ich versetze mich jetzt hinein in einen Shanghaier und versuche Shanghai-Dialekt zu sprechen, den ich vorher noch nie gesprochen habe. Erste Phrase, Nong Ho. Nong Ho.
Du bist nicht schön. Aber du ist richtig.
Nong, genau, das ist Ni. Und Ho ist Hao. Ni Hao.
Ach so.
Guten Tag, hallo.
Okay, ja.
Machen wir weiter. Also ich lese das so, wie das hier in Pinyin steht. Ne? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber...
Genau, das kann auch sehr, sehr falsch sein. Ne? Aber ich kann das auch nicht berichtigen.
Hier stehen jetzt zwei Umlaute. Ich versuche das mal. Wo-äh. Steht hier.
Ist das ein Geräusch, was man macht, wenn man kotzen muss?
Nee. Also vielleicht spreche ich das auch raus, aber so wie ich Pinyin gelernt habe, kann ich das nur so aussprechen. Das soll One An heißen. Gute Nacht.
Das klingt entweder wie Röpse oder du musst kotzen. Ich denke, wir können das diese Rubrik ein bisschen mehr machen.
Okay.
Ja.
Ich habe noch Feiyong Keqi.
Nicht dafür, also na, sehr gerne.
Genau, Bukeqi ist, glaube ich, dann im Hochchinesischen bitte gern geschehen. Ah. Ich habe noch was, und zwar Ze'e. Ze'e.
Is. So essen, is.
Ja, shide.
Ah. Ze'e. Ich dachte, das heißt so, tscha, isma.
Ja, könnte auch sein, ja.
Ihr merkt, ich habe bisher nicht viel mit Shanghai zu tun gehabt.
Schön, dass wir mal umgedrehte Rollen haben.
Oder dass deine Aussprache einfach völlig woanders lag. Kann auch sein.
Schreibt uns gerne, wenn mein Shanghai-Dialekt völlig daneben ist. Das letzte noch. Mi fe.
Reis.
Das ist richtig, genau. Mi fan, ja. Hier steht ein Ä, mi fe. Wie soll man das sonst ausdrücken?
Ich muss sagen, das ist wie eine Seite von dir, die ich dachte, nur ich kenne. Ich dachte, du wolltest Reis sagen und sagst du gerade extra auf eine doofe Art und Weise, um lustig zu sein.
Nee, so steht das hier. Und es steht sogar in Hanse, kann ich mi fan sogar lesen, bloß das Pinyin ist anders.
Dann würde ich sagen, dieser Dialekt steht dir ganz gut. Du sollst mehr Shanghai-Dialekt sprechen.
Ja, wo-äh finde ich ganz gut. Wo-äh werde ich mir merken. Gute Nacht. Kommen wir vom Essen jetzt zum Essen. Es gibt ja auch ein paar Spezialitäten in Shanghai. Und ich habe gelesen, dass Shanghaier besonders gern Süßes essen. Also zum Beispiel Schweinefleisch mit Ananas. Hast du das auch so wahrgenommen, als du da warst?
Ja, das habe ich schon mal gegessen, aber ich weiß nicht, ob das Shanghai-Küche ist, ehrlich. Also ich denke, du meintest Bolo Gulao Rou. Ich dachte, entweder ist das kantonesisch oder ist das so eine fast thailändische Minderheit chinesische Küche.
Ah, okay. Na, wir können ja mal gucken. Also es gibt ja, noch mal kurz zur Erklärung, es gibt in Deutschland ja den Weißwurst-Äquator. Das heißt... Nördlich von diesem Äquator wird keine Weißwurst gegessen und südlich davon wird Weißwurst gegessen. Gibt es sowas auch in China? Weil ich immer wieder höre, Nordchinesen sind eher Kategorie Nudel und Südchinesen sind Kategorie Reis. Das ist ja schon mal korrekt. So ein Reisäquator durch China geht.
Nicht so ganz, na, weil in Südchina isst man auch Nudel. Ich denke, der Unterschied ist eher so, zum Beispiel... In Nordchina hat Dumplings, Jiaozi, eine kulturelle Bedeutung. Zum Beispiel, wenn die Familie sich wieder trifft. Machen wir mal Dumplings zusammen. In Südchina hat man nicht so wirklich eine kulturelle Verbindung damit. Dumplings ist nur eine Speise, würde ich jetzt so sehen.
Also den Dumpling-Äquator durch China.
Oder zum Beispiel, wir haben in Nordchina Mantou. Mantou, wir sagen, das ist ja so ein gedämpftes Brötchen. So weiß, gar kein Geschmack, du kennst das, ne? Ja. In Südchina wird das Wort Mantou auch benutzt, aber ist eher so ein Brötchen mit Füllung. Aber das ist für uns Baozi.
Also gibt es auch einen Mantou-Äquator in China. Wir genau. Finden jetzt lauter Linien zwischen Nord- und Südchina.
Circa so, aber die Linie vielleicht ist so, wie man Nordchina, Südchina aufteilt, ist ja Qinling Huaihe, ne? So diese Gebirge und diese Fluss.
Und Shanghai zählt zu Südchina, korrekt?
Ja.
Weil wenn man auf die Karte guckt, dann hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das schon da der Süden anfängt. Gibt es eigentlich ein Mitte-China? Weil ich höre immer nur Nordchina, Südchina. Gibt es auch ein Zhongzhongguo?
Wir sagen eher nur Nord und Süd. Eigentlich, das hat schon was mit Essen zu tun, aber für mich als ein Nordchinese, Merkmal ist Heizung.
Ah ja, erklär das mal, das ist auch ganz interessant.
Ja, weil nur in Nordchina gibt es Heizung. So zentral geheizt, zum Beispiel November bis März. Sowas gibt es in Südchina nicht. Es gibt schon immer mehr Leute, die bei sich zu Hause auch Heizung installieren oder die heizen mit einer Klimaanlage oder sowas. Es wird schon geheizt. Aber für mich ist ja, seitdem ich ein Kind bin, gibt es im Winter Heizung und man zahlt diese Heizkosten, wenn Winter startet.
Also gibt es auch einen Heizungsäquator in China.
Genau.
Dann habe ich jetzt hier mal mein Fotoalbum aufgeschlagen, weil ich habe auch ganz viele Fotos vom Essen gemacht. Und ich weiß noch, als ich in Shanghai war, hast du mir empfohlen, Malatang zu essen.
Aber generell für China-Reisende, nicht weil das Shanghai-Spezialität ist.
Können wir ausschließen, Malatang ist keine traditionelle Shanghai-Speise, aber lohnt sich auch in Shanghai zu essen. Man kriegt so eine Schale, kann sich die Zutaten aus dem Kühlschrank ziehen, die werden dann in der Küche zubereitet als so Suppe und dann kann man die essen, so eine individuelle Suppe, die man sich zusammenstellen kann. Dann, was ist dann so typisches Essen aus Shanghai? Was kann man da essen?
Was ich zuerst denke, ist Xiaolongbao.
Xiaolongbao ist Teigtasche gedämpft.
Genau.
Mit, was ist da meistens drin?
Schweinefleischfüllung.
Mit Ananas?
Nein, also...
Oh, okay, noch ja. Keine Ananas gefunden.
Genau, oder na, zum Beispiel Xiehuangmian. Das ist ja so ein Nudelgericht aus Shanghai-Küche. Die nutzen ja viel Zhongyou, so ein Zwiebelöl. Mhm. Das verbinde ich ein bisschen mit Shanghai. Weil so Shanghai, diese Benbangcai, diese, ne, ich habe eben gesagt, dieser Name von dieser Küche hat mich ein bisschen geärgert, aber diese lokale Speise, diese Zwiebelöl ist dafür ziemlich wichtig. Und dann zum Beispiel Sojasauce und Zucker gehört zur Shanghai-Küche.
Was ist denn mit Krebs? Shanghai liegt ja in der Nähe der Küste. Ist Krebs auch typisches Shanghai-Essen?
Genau, was ich eben auch kurz genannt habe, diese Nudelgerichte Xiehuangmian, das ist ja eine Nudelgericht mit zum Beispiel Krebsgelb. Ich weiß nicht, ob jeder sowas kennt, ne? Weil nicht jeder in Deutschland hat mal Krebs gegessen. Aber es gibt auch Saison, wann die Krebse zu dieser Innerei viel Gelbes dabei ist. Das soll wohl ein Zeichen sein, dass diese Krebs sehr lecker ist. Und dieser gelbe Anteil vom Krebs isst man gerne in diese Gericht. Mhm. Persönlich, ich bin ein Nordchinese. Ich esse lieber nordchinesische Nudeln, weil südchinesische Nudeln, die sind dünne Nudeln. Und ich bin eher ein breiter Nudel, dicker Nudel-Typ.
Was ist denn mit Ente? Ist das viel in Shanghai? Entenblut zum Beispiel? Das hatte ich noch so gelesen.
kann ich nicht so ganz bestätigen, weil mit Entenblut, ich verbinde Entenblut mehr mit zum Beispiel Nanjing, weil so eine super bekannte Speise aus Nanjing, Yaxie-Fen-Si-Tang, so eine Suppe aus Entenblut und Glasnudeln.
Also auch aus Südchina.
Genau.
Ja.
Aber ne, die Leute aus Shanghai können mich gerne korrigieren.
Was mit KFC? Lohnt sich das, in Shanghai da reinzugehen?
KFC geht's immer. Als ich in Shanghai gearbeitet habe, ich habe für diese deutsche Firma gearbeitet und am Mittag sind wir immer zusammen rausgegangen, vielleicht in einem Mall oder auf der Straße, und meine gute Freundin Sonja hat immer mit mir gegessen. Sie hat gesagt, hey, zeig mir, was für lokale Essen es gibt. Ich möchte jeder Neues probieren. Und wir haben viel sowas gegessen, zum Beispiel Shou-Jia-Bing, nicht unbedingt die Shanghai-Spezialität, ne, aber so typisch chinesisches, haben wir gegessen, Xiaolongbao haben wir gegessen. Während wir sowas gemacht haben, gab es Leute, die immer in KFC, McDonald's, Pizza Hut gegangen sind. Und dann Sonja hat mir gesagt, ich war der Neue da. Sonja hat schon ein paar Jahre in Folge mit denen in China gearbeitet. Sie sagte, diese Leute, jedes Jahr, wenn wir in Shanghai sind, sie gehen immer in KFC, immer in McDonald's, immer in Pizza Hut. Na, wenn die sich wohler fühlen, dann ist schön, dass man diese Auswahl hat. Na, man muss nichts Neues probieren.
Aber ich habe gerade KFC angesprochen, weil du mal die These aufgestellt hast, dass es in KFC die besten Pastéis de Nata gibt, die sogar besser sind als die aus Portugal.
Bin ich immer noch der Meinung, aber diese sogar besser als aus Portugal musst du hier nicht öffentlich sagen.
Ach so.
Ist meine persönliche Meinung.
Dann gucken wir mal, ob du es rausschneidest. Ja. Sehr gut, also kurzer Wrap-up zum Essen. Man kann auch sehr gut essen, wie überall in China, auch in Shanghai. Guckt euch da gerne mal um. Vor allen Dingen, Timo, guck du dich mal um, was du da so verdrücken wirst, weil es gibt viel zu entdecken, haben wir gerade von Yang gehört.
Und ich muss sagen, so Timo, ich weiß nicht, ob du schon mal in China warst. Ne? Vielleicht man muss sich nicht unbedingt auf Shanghai-Küche fokussieren. Wenn du nicht in China warst, alles chinesisches Essen ist ja für dich Neues. Ne? Und heutzutage, man ist auch nicht mehr so eine Küche kriegst du nur dort, sondern du kannst überall alles essen. Ja, natürlich gibt's auch so touristische Hotspots wie Yu-Garten, Chenghuangmiao, wo es behauptet wird, hier gibt's ja die typische Shanghai-Küche, da kann man hin, soll man hin. Ich war auch dort, habe etwas probiert. Ist ja ein Erlebnis, wenn man in der Stadt ist, ne?
Jetzt hast du schon die Überleitung gemacht zu den Sehenswürdigkeiten. Du hast den Yu-Garten erwähnt, Yu-Yuan. Und ich blätter mal in meinem Fotoalbum und guck mir gerade die Bilder vom Yu-Garten.
Ich sag dir schon, diese Blättergeräusch werde ich ausschneiden. Deswegen.
Ach so. Genau, ich blätter gerade in meinem Fotoalbum und bin im Yu-Garten gelangt und habe wirklich wundervolle Erinnerungen daran.
Ich habe auch eine Erinnerung an dein Reisebilder. Ich meine, du hast auch so ein Bild von Karpfen gemacht,
ja.
Und das war aus Yu-Garten, kann das sein?
Genau, das habe ich hier auch vor mir, ja. Also der Yu-Garten ist wirklich, ich sag mal, historisch anmutend. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob das historisch ist oder nachgebaut. Aber das ist wirklich so, wo man sich vorstellt, da hat der König oder eine reiche Familie sich diesen Garten angelegt mit schönen alten Gebäuden, so die so geschwungen sind wie Pagodendächer, die auf Stelzen in einen kleinen Teich hineingehen. Da gibt's auch Karpfen drinne, die sehr gefräßig sind, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist wirklich wie in so einem Dschungel, wie in so einem Paradies. Das war wirklich total schön. Auch wenn es voll ist, ist es doch, wenn ich mich richtig erinnere, sehr weitläufig. Und man kann da gut auch sitzen. Und es gibt halt auch so ein paar historische Ecken, wo man reingucken kann und so ein Arbeitsplatz von damals aufgebaut ist. Also wirklich sehr, sehr entspannt und man kriegt wirklich vom Trubel drumherum der Großstadt gar nicht so viel mit. Warst du auch im Yu-Garten?
Ich war auch im Yu-Garten. Na, das war Jahr 2017. Ich war nicht mal 2 Jahre in Deutschland, habe auch bis dahin kaum was mit Deutschland zu tun gehabt, ne, weil ich studiert habe. Und da war ich in Yu-Garten mit Der Freundin Sonja und mit einem deutschen Kollegen Philipp. Und da habe ich einen Schock bekommen. Wir waren in Ügarten und danach waren wir in diese Stadtgott-Tempel essen. Wir haben Xiaolongbao gegessen, eine Shanghai-Spezialität, diese gedämpfte Teigtasche. Und nach dem Essen hat Philipp aus seinem Portemonnaie ein Toothpick rausgeholt und seine Zähne sauber gemacht. Und dann dachte ich, ist das typisch deutsch, dass man ein Mehrweg-Toothpick in Portemonnaie mitträgt?
Und hat er den Zahnstocher wieder zurückgelegt, als er fertig
genau.
war?
Genau. Okay. Deswegen, das war dieser einzige Toothpick in seinem Portemonnaie und ich gehe davon aus, weil er das wieder eingepackt hat.
Okay. Ja, so sind sie, die Deutschen, sage ich mal. Neben dem Yu Garden ist ja auch die Old Street, wo man noch weitere traditionelle chinesische Architektur hat, wo man auch essen gehen kann. Ob das jetzt eher touristisch geprägt ist oder traditionell, muss man halt gucken, wie man vor Ort unterwegs ist. Aber auf jeden Fall habe ich die Gegend als sehr schön in Erinnerung. Gehen wir weiter nach in den Stadtteil Pudong. Da ist auch der Flughafen, meine ich, in Pudong.
Es gibt ja zwei Flughäfen. So. Ein ist ja Pudong, ein ist Hongqiao, ja.
Und Pudong ist der internationale, meine ich, ne?
Genau.
Ja. Und ich bin damals in Pudong angekommen und wurde von einem Freund abgeholt und er meinte, ja, wir fahren jetzt zum Hauptbahnhof, damit wir mit dem Zug weiterfahren. Und ich dachte, ja gut, das ist so, ja, fährt man mal fix rüber mit dem Taxi. Die Fahrzeit war original eine Stunde und wir sind einmal quer durch die Stadt gefahren, wo ich erstmal verstanden habe, wie groß chinesische Städte sind und wie groß Shanghai ist. Kennt man jetzt so aus deutschen Städten nicht, da fährst du viel über Land, wenn du am Flughafen ankommst. Aber das war nochmal sehr beeindruckend, weil ich dann besser verstanden habe, wie sind eigentlich die Strecken hier.
Als ich in Pudong gelandet habe, ich bin mit Taxi zu meinem Hotel gefahren und dann habe ich den ersten Schock bekommen. Bis dahin habe ich in China so keine Reise mit Taxi gehabt, die mehr als 30 Yuan gekostet hat. Und dann, als ich damals mit Taxi nach meinem Hotel gefahren bin, das hat mehr als 400 Yuan gekostet. Und ich war wirklich danach ein bisschen sauer, weil ich hatte das Gefühl, der Taxifahrer hat großen Umweg gemacht. Dann war wieder ich mit meinem Klischee, die Shanghai-Leute, die sind sehr typisch so. Obwohl ich muss auch sagen, der muss nicht aus Shanghai kommen. Ne? Aber ich war nicht glücklich. Und dann kam ich im Hotel an und ich habe Sonja gefragt, hey, bist du auch mit Taxi gekommen? Sie meinte, ja. Und ich meine, ich fand das nicht gut. Also die Leute nutzen dich aus, wenn die merken, dass du nicht aus dieser Stadt kommst. Ich habe eben 400 Yuan bezahlt. Sie sagt, ah, ich 200. Und dann ich war, wie kann das denn sein? Habe ich einen Eindruck gemacht, dass ich noch weniger den Weg kenne als ein Ausländer?
Tja.
Das war völlig unterschiedliches Erlebnis für mich und Sonja, weil ich habe gesagt, die Leute nutzen dich aus. Und Sonja hat gesagt, ich wurde bisher immer sehr gut behandelt. Okay. Das sieht man auch von dieser Taxikosten.
Vielleicht merken die, dass du Nordchinese bist und behandeln dich deswegen anders.
Vielleicht.
Alternativ kann man ja auch die U-Bahn nutzen. Was ich nicht wusste ist, Shanghai hat das größte U-Bahn-Netz der Welt. Sehr spannend, sehr günstig auch und auch sehr zuverlässig. Also damit kann man alternativ auch sich durch die Stadt bewegen, wenn man nicht wie Yang wütend ins Hotel kommen möchte. In Pudong, dem Stadtteil, in dem wir sind, kennt man auch die bekannteste Skyline Chinas. Nämlich The Bund ist da, also diese Hafenpromenade, von dem man aus The Oriental Pearl sieht. Habt ihr in Erinnerung dieser Turm mit den zwei Kugeln dran? So, ich würde sagen rot, sieht so orientalisch aus. Das Shanghai World Financial Center ist dort auch unter dem Spitznamen bekannt, der Flaschenöffner. Weil es oben so eine Öffnung hat an der Spitze und es sieht aus wie ein Flaschenöffner. Und auch der Shanghai Tower ist dort das drittgrößte Gebäude der Welt. Also diese Skyline wurde über die Jahrzehnte, seit Mitte der 90er ist die weiter angewachsen und wirklich bei Nacht unvorstellbar schön.
Ich erlaube mir mal zu vermuten, Shanghai ist für dich keine Stadt ohne Silhouette. Weil bisher fandst du, dass die chinesischen Städte keine Silhouette haben.
Da verweise ich gerne auf unsere Folge, wo wir über Skylines in China gesprochen haben. Da haben wir ja diesen Twist, den wir seit Jahren haben, ausführlich besprochen.
Unser erste heiße Diskussion in Chengdu.
Genau. Packe ich gerne in die Shownotes, damit ihr auch die Diskussion nochmal nachvollziehen könnt, warum Yang der Meinung ist, chinesische Städte haben eine Skyline und ich die Meinung vertrete, dass einige chinesische Städte eine Skyline haben, aber viele chinesische Städte, ich switche die Sprachen irgendwie, viele chinesische Städte nicht so eine Skyline haben, wie man die aus Europa oder aus den USA kennt. Damit belassen wir das und verweisen auf diese Folge, bevor du genauso wütend wirst, wie zu dem Zeitpunkt, als du 400 Yuan für deine Taxifahrt bezahlt hast. Wenn man ein bisschen aus dem Trubel rauskommen möchte in Shanghai, dann kann man auch in die Parks gehen und Tempelanlagen. Das kann ich sehr empfehlen, weil das auch sehr schön ist zum Entspannen. Ich habe hier noch Tickets gefunden von der Da Chang Hall und vom City Temple of Shanghai. Sehr entspannt alles. Da lernt man auch nochmal so diese Tempelkultur gut kennen in China. Und kann da wirklich auch in den Parks, die drumherum sind, manche Tempel sind ein bisschen nicht so sehr im City Center, auch ganz gut entspannen. Also fand ich auch sehr schön.
Ansonsten in dieser Koloniezeit, es gab viele Länder, die in Shanghai so kleine Bereiche besetzt haben, ihre Konzession und sowas. Deswegen in Shanghai so modern und international, zum Beispiel die französische Konzession. Damals ist bis heute immer noch ein schönes touristisches Reiseziel. Da gibt es auch zum Beispiel dieses sehr bekannte künstlerische Quartier Tianzifang. Da war ich auch mit Sonja. Wir haben wirklich viel in Shanghai gemacht oder in der Umgebung. Na, zum Beispiel, wir waren in Suzhou, wir waren in Zhoujuang. Und als wir in Tianzifang waren, das war so ein kleines Quartier, na, mit sehr vielen, sag ich mal, Airquote, chinesische Kunst oder ähnliches. Und sie hat dort auch einige Dinge gekauft für ihre Familie und Freunde. Sie hat zum Beispiel Becher aus Bambus gekauft. Und dort kann man so auf dein Bambusbecher was schreiben lassen. So, ne, das wird wahrscheinlich heiß gemacht und dann schreibt man was auf Chinesisch. Und dann hat wohl ihre Mutter was gekauft, ihre beste Freundin was gekauft, auch ein Becher was schreiben lassen. Und dann hat sie noch ein Becher geholt, ist ziemlich unsicher, ob sie das kaufen sollte, weil da gab es so eine große braune Fleck. Und ich bin nicht der geduldigste Mensch und wir haben wirklich schon 30 Minuten in diese Laden wegen dieser Bambusbecher gebraucht und ich war schon ein bisschen ungeduldig und sie war noch, ich weiß nicht, wegen dieser braunen Flecke, das war wohl der letzte Becher dort. Dann habe ich meine Ungeduld unterdrückt und sagte, ja, aber das ist ja ein Bambus, selbst wenn da braune Flecke drauf ist, das ist einfach Natur. Deswegen gibt es da nicht, ob das schön ist oder nicht schön ist. Ist einfach Natur. Und dann hat sie gesagt, okay, ich nehme diese Becher und hat sie drauf schreiben lassen, auf Chinesisch schön dich kennengelernt zu haben und take it easy mit deinem Leben. Und dann habe ich diesen Becher bekommen.
Oh.
Und dann war mir ein bisschen peinlich, weil ich gesagt habe, das ist nur Natur, nimm das einfach aus meiner Ungeduld. Parallel hat mich ein bisschen berührt, dass sie an mich gedacht hat und mir was geschenkt hat.
Ja, das ist aber süß. Ja,
ja und peinlich im Sinne, ich bin nicht jemand, der gerne ein Becher mit braunen Flecken haben möchte, nur weil das Natur ist. Am Ende Karma, ich habe diese Becher bekommen.
Tja, hast du ihn immer noch?
Habe ich immer noch.
Ja, sehr gut. Du kannst ja frei sprechen, Sonja spricht ja kein Deutsch, deswegen. Sehr gut. Wenn man abreist aus Shanghai, du hast es gerade schon gesagt, dass man drumherum ja auch ein bisschen was entdecken kann. Suzhou hast du erwähnt, da will Timo ja auch hin. Das sieht so ein bisschen aus von den Fotos her wie das Venedig Chinas. Kleine Kanäle mit Brücken und so. Kannst du das bestätigen? Lohnt sich da mal so ein Tagestrip nach Suzhou?
Das lohnt sich absolut. Also wenn man ein bisschen länger da bleiben möchte, ich denke Tage kann man machen, 5 Tage finde ich ein bisschen viel. Für mich, dieser einen Tag hat auch schon gut gereicht. Das war wirklich sehr schön. Ist so eine Stadt mit ganz viel Gärten, weil Suzhou, Yuanling, Suzhou Garten ist ja sehr, sehr bekannt in China. Und dort gab es auch schöne Kanäle. Ne? Du kannst ja sehr viel an Fluss spazieren. Du kannst in Garten gehen mit so solche Berg, so eine chinesische Kunstart. Ne? Siehst du ja sehr viel. Und Suzhou ist auch eine historische Stadt mit langer Geschichte und war auch sehr, sehr große Stadt mit großer finanzieller Bedeutung wegen Kanal, weil so damals, na, man hat ja viel über Kanal transportiert und Suzhou war eines der wichtigsten Kanal
Verbindung?
Genau, Verbindung. Und damals, bevor Shanghai geworden ist, Shanghai war schon ein bisschen bedeutsam und damals hat Shanghai kleines Suzhou genannt, weil Shanghai circa der wichtigste Zwischenstopp für Kanalweg nach Suzhou war. Genau, also gibt schöne Garten und schöne Flüsse. Gibt's ein paar Dinge, so wo man in Suzhou unbedingt sehen muss, na, zum Beispiel Hanshanshi, so ein Tempel, das wurde in ein super berühmtes Gedicht aus China genannt. Deswegen kennt fast jeder Hanshanshi, Fengqiao, Zhuozhouyuan, Suzhou Museum. So, diese wäre die Orte, wo man unbedingt hin muss in Suzhou. Gibt es natürlich noch mehr. Genau, ansonsten, ne, Hangzhou ist auch sehr bekannt, liegt ja nicht weit weg von Shanghai.
Dazu kann ich ein bisschen was sagen, da war ich auch mal eine Woche. Liegt westlich von Shanghai, ich glaube 2 Stunden Autofahrt oder so. Und also in Hangzhou habe ich mich etwas verliebt, weil in der Mitte des von Hangzhou gibt es den Xihu, den West Lake. Und da kann man sich einen Tag mal Zeit nehmen, drumherum gehen, gibt wirklich viel zu entdecken. Die Legende von Bai Suzhen, der weißen Schlangenfrau, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, verlinke ich euch in den Shownotes. Sehr, wirklich sehr schön im Sommer oder im Frühling kann man da eine schöne Zeit verbringen. Man kann auch eine Bootstour über den Xihu machen. Auf einem der Yuan-Scheine ist auch der Xihu, der West Lake, abgebildet, weil in der Mitte vom West Lake gibt es eine Insel und das Fotomotiv seht ihr auf einem der Geldscheine in China. Also könnt ihr mal gucken, ob ihr da noch einen findet. Und ansonsten verbinde ich mit Hangzhou, dass ich dort mal meinen ersten Hähnchenfuß gegessen habe, weil mir gesagt wurde, das macht schöne Haut im Gesicht. Da habe ich Hähnchenfuß mal gegessen, muss man sich vorstellen, sehr vollgesogenes Fleisch oder Haut, die halt sehr Gelee-artig ist. Ist jetzt nicht so richtig geschmackvoll, fand ich, aber soll gut fürs Gesicht sein. Das auf jeden Fall lohnt sich auch mal ein Ausflug nach Hangzhou.
Würde ich auch sagen. Ich habe auch gesagt, na, wir waren auch in Zhouzhuang, das ist auch so eine historische Stadt. Das ist nicht wirklich historische Stadt, das ist ja für Tourismus gebaut, historische Gemeinde, na, aber absolut schön, sehr klein mit viel Wasser. Da hat man schon eine schöne historische Vibe dort, also kann man hingehen, wenn man bisher in kein chinesische historische Städtchen war, soll man hingehen, wenn man schon in ein historisches Städtchen war, das reicht. Also man muss nicht in 2 solche Städte fahren. Na dann Suzhou, Hangzhou, Zhouzhuang, vielleicht kann man auch nach Wuxi, na, das ist ja, liegt direkt bei dieser Taihu. Ist ein großer See Chinas. Würde ich auch empfehlen, wenn man Zeit hat. Und dann kommt darauf an, wie viel Zeit man in Shanghai hat. Wenn man nur 7 Tage hat, dann würde ich einfach so 5 Tage Shanghai machen und vielleicht 2 Tage Ausflüge so planen.
Klasse. Und dann noch ein kleiner Survival-Tipp. Der Hauptbahnhof in Shanghai ist aus deutscher Perspektive extrem beeindruckend, aber kann auch überfordernd sein, weil es gibt so eine Art Sicherheitsschleuse, um reinzukommen, ähnlich wie ihr das beim Flughafen kennt. Und wenn ich mich richtig erinnere, kommt man dann in eine riesige Halle. In manchen Städten wäre das eine Stadthalle. Und da gibt es über 30 Gleise, von denen man dann abfahren kann. Das heißt auch, da sind extrem viele Menschen, tausende von Menschen. Das kann aus deutscher Perspektive etwas erschlagend sein, wenn man auf einmal denkt, man ist hier bei einem Konzert oder irgend sowas, weil das wirklich viele, viele Menschen sind und eine riesige Halle, aber es ist sehr gut organisiert und wenn man sein Ticket hat, kommt man auch zu seinem Gleis und dann läuft alles entspannt, weil, vielleicht ist das heute auch noch so, die Züge halten genau dort, wo es dir vorher gesagt wird. Also wenn du Waggon 5 hast, dann weißt du, du musst dich da hinstellen und kannst dann dort in Waggon 5 reingehen. Das fand ich sehr beeindruckend. Das war ganz viel Inspiration für euren nächsten Trip nach Shanghai. In den Shownotes der Folge verlinken wir noch weitere Reisetipps, die wir in den letzten Jahren aufgenommen haben für weitere Inspirationen für eure Reisen nach China oder Taiwan. Wenn dir Süß-Sauer der China-Podcast gefällt, dann hinterlasse uns doch gerne eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn hörst. Wir freuen uns auch, wenn du den Podcast mit deinen Freunden und deiner Familie teilst. Und schreibe uns doch gerne mal auf Instagram, China-Podcast, da findest du uns. Eine neue Folge von unserem Podcast kriegst du am letzten Sonntag im Monat. Ich bin Steffen und sage Tschüss.
Ich bin Yang und sage Zaijian.